Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Abend Thomas, Hallöchen.
Wie oft fangen wir noch an?
Ne, ich glaube, jetzt kriegen wir es hin. Jetzt
bekommen wir es hin. Okay, komm, okay, mhm. Okay, gut. Ganz ernst.
Genau, ganz ernst. Deswegen fangen wir auch jetzt mit unserem Sponsor an. Wie war das? 60 Sekunden vor dem Sponsor-Take und 60 Sekunden nach dem Sponsor-Take keinen Blödsinn machen.
Ne? Oh, das ist neu für mich. Das kriege ich auch nicht hin.
Okay, da müssen wir uns anstrengen. Ja. Gut, heute unterstützt uns natürlich auch wieder die Firma Rademacher. Und es gibt einen kleinen Teaser, weil ich habe ja was ganz Neues von denen, gerade im Zulauf. Ich habe es quasi noch nicht hier stehen, aber es ist quasi schon auf den Weg zu mir, nämlich ein Kamerasystem, was natürlich HomePilot-kompatibel ist und sich auch über das ganze HomePilot-System steuern lässt und perfekt dort reinpasst. Und das werde ich in den nächsten Tagen, Wochen intensiv testen und bei uns hier im kleinen Freunde-Radio ein kleines Review zu abgeben. Ja, das nur mal so als kleine Ankündigung.
Ja, bin ich gespannt.
Können wir dann gleich in die Sendung einsteigen. Wir bedanken uns bei der Firma Rademacher für die freundliche Unterstützung. Mhm. Jo. Jo, hier steht ja einiges auf unserer kleinen Liste. Und ja, 9to5Mac hat mal wieder so ein bisschen was rausgelassen. Die neuesten Gerüchte rund um iOS 13 sind rausgekommen. Ja, eigentlich Gerüchte, die auch stark schon mit Hoffnungen verbunden sind, die wir ja schon alle lange haben, diese Hoffnungen, dass sich iOS 13 stark in Richtung iPad-Betriebssystem entwickeln soll oder in ein würdiges Betriebssystem für das iPad. Und da gibt es einen schönen Artikel und da gibt es ein paar neue Gerüchte, dass das Window-Management jetzt besser werden soll, dass man jetzt wirklich besser und interaktiver mit verschiedenen Fenstern arbeiten soll, die jetzt auch Third-Party-Apps zulassen. Das heißt, dieses Window-Management ist jetzt nicht nur auf die hauseigenen Apps bezogen, sondern das öffnet sich dann auch auf die Third-Party-Geschichten. Naja, hurra, haben wir ja lange genug drauf gewartet.
Ja. Ja, ich bin mal gespannt, was wir da halt auch auf der WWDC sehen werden. Wir haben uns ja schon öfter versprochen, dass es ein bisschen mehr Desktop-mäßig werden soll. Gerade das iPad Pro wäre ja da sehr prädestiniert für, ja, was die Leistung betrifft. Und auch natürlich die Bildschirmgröße, ja, bei der großen Variante. Von daher, ja, mal gucken mit dem, was ja auch schon, oder über was wir auch schon gesprochen hatten, gerade alles das, was eventuell so in Richtung Finder bzw. Datenorganisation dann noch geht. Bin ich mal gespannt.
Ja. Und der Dark Mode, der wurde jetzt auch nochmal erwähnt in dem kleinen Bericht, dass man halt wirklich einen systemweiten Dark Mode hat und das dann auch in den Apps dementsprechend abgebildet wird und nicht nur sporadisch in irgendwelchen Apps, sondern dass es auch wirklich ein durchgehender Dark Mode sein soll. Und dann so ein Detail, was noch rausgekommen ist, die Undo-Funktion, die wir jetzt quasi per Schüttelgeste haben, die soll in eine Fingergeste umgewandelt werden.
Ja, so eine Drei-Finger-Geste.
Genau, macht ja auch Sinn, weil irgendwie ist das ein bisschen merkwürdig, wenn man denn ein 12,9 Zoll iPad da umherschütteln muss, damit man dann diese Funktion auslösen kann. Sieht ja dann manchmal etwas befremdlich aus, das Ganze.
Ja, schüttel.
Und irgendwann schüttelt man so stark, dass das Ding dann irgendwo, naja.
Aber nochmal kurz, um auf den Dark Mode zurückzukommen, nutzt du den mit OS 10?
Nutze ihn ab und an, sagen wir es mal so.
Okay, ab und an, weil ich nutze ihn überhaupt nicht. Auf dem iPhone 10, gerade mit dem OLED-Display, würde das ja durchaus Sinn machen, auch gerade was so Potenzial betrifft, halt nochmal ein bisschen Batteriepower zu sparen, weil ein schwarzes Pixel verbraucht ja dann quasi auch keinen Strom, das haben wir ja auch schon bei der Uhr gesehen, das war ja auch mit so einem Grund, warum die UI halt auch sehr dunkel ist, um da halt entsprechend keinen Strom bei der Anzeige zu verbrauchen. die Frage, die sich da wieder stellt, inwieweit macht es halt Sinn, bei den Geräten, oder sagen wir mal so, die Gerüchte sagen ja, dass Micro-LED nicht nur in diesem neuen Display kommen soll, sondern sich durch komplett nach und nach in alle Geräte Einzug halten soll. Und damit hättest du eigentlich, ich weiß nicht, ob da, klar, aus optischen Gründen macht es da noch Sinn, aber ansonsten, wie gesagt, ich nutze ihn eigentlich nicht. Ja. Ich habe zwar auch diesen Dark Mode aktiviert in Tweetbot für iOS, gerade weil der ja dann auch wie so ein richtiger Dark- bzw. Aus-Mode dann ja quasi ist. Wobei, ja, so viel Sinn macht es für mich mittlerweile auch nicht mehr. So viel Zeit verbringe ich in Tweetbot auch nicht, ja. Dass sich das wahrscheinlich groß bemerkbar macht,
ja. Da,
Strom zu sparen. Ja.
Ja, ja gut, die Sache ist halt die, bei OLED ist es halt, wie du es schon sagtest, technologisch so, dass man auch wirklich dann Strom spart. Bei älteren Geräten ist es dann halt weniger sinnvoll, aber generell ist es natürlich auch so, je dunkler die Fläche ist, die angezeigt werden muss, je energiesparender ist sie. Das gilt halt natürlich auch für alte Displays. Wenn ich eine riesengroße weiße Fläche beleuchten muss, sei es beim Monitor oder sei es auch beim iPad etc., habe ich dennoch einen höheren Stromverbrauch.
Ja. Ist das tatsächlich so?
Ja.
Also ich kenne mich da nicht aus.
Ist ja klar, weil die Energie, die aufgebracht werden muss für eine große Weißfläche, ist mehr Energie als für eine schwarze Fläche.
Keine Ahnung, ich habe da null Ahnung. Ich hätte eher gedacht, das hängt auch wieder mit der Befeuerung der Pixel zusammen, anstatt mit der Beleuchtung des Displays. Beim MacBook oder bei einem portablen Gerät, okay, klar, da kannst du ja sowieso die Helligkeit steuern, aber am Desktop hätte ich jetzt eher gedacht, das hängt, der Stromverbrauch hängt dann oder ist eher abhängig davon, wie die Pixel befeuert werden, aber da ich ja da auch kein OLED-Display habe, keine Ahnung, ja, beziehungsweise ich habe da auch noch nie eine Verbrauchsmessung durchgeführt bei meinem Monitor. Wobei das bei diesem 4K-Monster vielleicht durchaus mal interessant wäre.
Also ich habe das mal beim Monitor ausprobiert. Ich habe den wirklich mal so hell wie möglich eingestellt und habe da mal ein Messgerät zwischengehängt, ein klassisches Strommessgerät. Und da waren die Werte schon etwas höher. Das war jetzt zwar nicht signifikant. Aber je höher man die Helligkeit dreht und je höher man oder je mehr helle Inhalte man darstellt, je höher ist auch der Stromverbrauch.
Okay, gut. Also ist jetzt für mich neu. Ja, war mir so nicht bewusst.
Ja.
Ja. Aber Strom ist halt in der Steckdose. Ja. Oder kommt aus der Steckdose.
Ja, und die Milch kommt aus der Tüte, ich weiß.
Ja, so genau. Ist es. Ja, Problem an der Tüte ist, die ist irgendwann leer. Die Steckdose wird nicht leer.
Wenn du den Strom nicht bezahlst.
Ja, aber dann ist die Steckdose ja nicht leer, dann klemmt sie mir irgendeine ab. Ja. Aber leer, die Steckdose?
Ja.
Vielleicht mal in, keine Ahnung, gefühlt 100 Jahren oder so, ja, wenn wir das hinkriegen. Ja, aber ansonsten, wobei, da haben wir auch wieder Atomkraftwerke.
Bist aber optimistisch. Naja.
Die Diskussion brauchen wir jetzt nicht anfangen, ja?
Nee, machen wir lieber.
Das wird böse enden. Nee, ja, genau. Gut, wieder was gelernt.
Wieder was gelernt.
Man lernt nie aus.
Ja, es ist auch ein Podcast von NTV. Der heißt Wieder was gelernt.
Oh, jetzt hatten wir, was war es, die Süddeutsche, FAZ und jetzt NTV als
Podcast-Format. Obwohl, ich glaube, die alle in einen Topf zu werfen, da tun wir wahrscheinlich so ein paar ein bisschen Unrecht. Naja, okay.
Ja, okay, wir hatten ja auch schon SWR und ich glaube, Deutschlandfunk hatten wir auch schon. Also wir hangeln uns da durch die öffentlich, wobei NTV ist ja privat.
Ja, so ist es eben, genau.
Ich wollte gerade sagen, wir handeln uns durch die Öffentlich-Rechtlichen. Aber ich glaube, Deutschlandradio, SWR, ansonsten
habe ist ich. Ist beides öffentlich-rechtlich,
ja. Ja, aber ansonsten habe ich da auch nichts von den Öffentlichen irgendwie abonniert. Nee, ich glaube nicht.
Naja, der Klassiker HR2, der Tag, das Ding habe ich noch abonniert. So eine schöne Zusammenfassung über...
Oh, das wäre noch eine Idee, ja, weil so auf der Suche nach einem Nachrichtenpodcast oder sowas bin ich noch. Wobei, wenn es mir da so geht wie mit Nachrichten Feed-Abos, die ich dann irgendwie 2 bis 3 Tage später lese, ist es eigentlich auch schon wieder zu spät.
Ja.
Also nicht generell, weil es gibt ja auch jetzt... interessante Beiträge, die jetzt nicht unbedingt Tagesthemen oder tagesabhängig sind, ja, aber boah.
Schwierig. Gut. Schwierig. Dann lass uns doch mal wieder die Kurve kriegen zu unseren Kernkompetenzen.
Ja.
Ja, wie gesagt, iOS 13, die Sachen, die da bis jetzt ans Tageslicht gekommen sind, das war jetzt nichts großartig Neues. Alles das, was im Endeffekt schon Hoffnungsträger sind. Und ich hoffe, das wird auch so umgesetzt. Und ich hoffe, es kommt natürlich auch noch ein bisschen mehr als das, was da jetzt bis jetzt rauskam. Aber es lässt ja hoffen. Gut. Und dann gibt es da noch so eine kleine Neuigkeit, die Apple sogar in einem Support-Dokument rausgehauen hat. Ja, die Probleme rund um das iPad Pro, die werden nicht weniger. Und jetzt gibt es das Problem, dass ein Apple Pencil in Kombination mit einem iPad Pro der aktuellen Generation, also ein Apple Pencil 2, Funk, ja, Garagentore, Funköffner oder auch die Autofunktechnik blockieren kann. Das heißt, sie berufen sich in der Fußnote bei dem Support-Dokument darauf, dass wenn der Pencil am magnetischen Ladeport des iPad Pros befestigt ist und er im Ladevorgang ist oder wenn das Ding geladen wird, dann kann es möglich sein, dass die Funktechnik im Auto, besser gesagt der Funkschlüssel, nicht funktioniert. Das heißt, dass es einfach nicht aufgeht oder nicht zugeht, wie auch immer, dass es da Störungen gibt in dieser Form. Ist dieser Ladevorgang abgeschlossen, der Pencil ist aufgeladen, dann soll es wohl funktionieren. Ja, sehr schön. Immer wieder neue Probleme.
Was ich mich frage ist, wenn das ja wirklich, wie gesagt, der Fall, beziehungsweise ist ja der Fall, ja, aber ich stelle mir gerade vor, welche Sendeleistung, ja, muss diese Kombination abgeben, um so einen fucking Autoschlüssel lahm zu legen, beziehungsweise das Senden beziehungsweise das Empfangen des Sperr- oder Öffnensignals da irgendwie zu beeinflussen.
Ja, das muss ja einiges sein und was ich mich auch
vor allem frage, du hast ja den Schlüssel und das iPad beim Betätigen höchstwahrscheinlich nicht in derselben Hand. Ja, es ist ja auch nicht so, dass die direkt irgendwie aufeinander liegen oder so, ja, sondern du hast entweder das iPad ja in der Tasche oder eventuell in einer Hand und in der anderen der Schlüssel, ja. Also das ist ja...
Ja, von Entfernungen konnte ich da nichts rauslesen, wie weit das sein muss oder wie die Distanz sein muss, dass das halt ja blockiert.
Das ist keine Ahnung. Sinn, auf jeden Fall ein paar Zentimeter, ja, weil, ja, wie gesagt, du hast ja in der Regel nicht beides in einer Hand, ja.
Aber es muss ja schon gravierend sein, wenn Apple da ein Support-Dokument aufsetzt.
Ja. Also es ist anscheinend auch nicht nur irgendwie ein Einzelfall, ja, sondern anscheinend ja ein generelles Problem.
Ja, so ist es.
Was heißt generell, aber ein Problem, was halt vereinzelt, je nach Kombination wahrscheinlich auch Signalgeber und Empfänger halt dann einfach passieren kann, ja. Aber es ist schon ungewöhnlich, ja.
Was ich mich frage, hat das Ding denn keine EMV-Messung bekommen, keine Abnahme bekommen in irgendeiner Form? Heutzutage, wenn du das was auf den Markt wirfst, musst du doch jeden möglichen Kram erfüllen und alles wird doch nachgemessen, getestet.
Aber das ist ja kein Sendegerät. Das ist ja anscheinend eine Störstrahlung, die entsteht, wenn der Stift zum Laden am iPad hängt.
Naja gut, aber dadurch entstehen natürlich auch Strahlen und über diese Ladeeinheit, die natürlich vom iPad abgegeben wird und die der Pencil empfängt in irgendeiner Form. Und wenn diese Strahlen ausgesendet werden, also
dann ja, gibt's Probleme. Strahlen ja nicht, weil das ist ja Kontaktladen. Das ist ja kein in dem Sinn Wireless-Laden, sondern das ist ein Kontaktladen.
von ja, aber es entsteht ein Kontaktfeld oder eine
ja, es entsteht anscheinend
Magnetfeld in irgendeiner Form.
Was stark genug ist, um diese Störung zu verursachen. Und das wundert mich halt, ja. Wie stark wird das Ding? Ja. Vor allem, wenn es schon sowas beeinflussen kann, welchen Einfluss hat es denn auf mich?
Ja, da könnte man jetzt weiterspinnen.
Oder auf mein Kind vielleicht, ja, was noch in der Entwicklung ist. Ja,
so ist es.
Das ist halt die Frage.
Ja.
Vor allem mal gespannt, wie sie es in den Griff kriegen.
Wahrscheinlich gar nicht.
Wahrscheinlich dann mit der nächsten Generation.
Davon ist auszugehen.
iPad 3 oder so, ja.
Also ich glaube, die werden jetzt das Gerät vielleicht intern in irgendein Update durchführen, was möglich ist, aber die werden jetzt keine großen Maßnahmen vornehmen, um das Ding zu verändern.
Die Frage, was halt wäre zum Beispiel, ist, können sie über ein Firmware-Update eventuell die Ladeleistung, also die Wattzahl reduzieren und hat das dann Auswirkungen darauf zum Beispiel.
Dann das geht der Stift
vielleicht langsamer,
ja, genau.
Aber dafür wird halt einfach die Störquelle beseitigt.
Jetzt ist es ja so, das geht ja innerhalb von ein paar Sekunden, ich sag mal so, innerhalb von einer Minute ist das Ding ja aufgeladen. Da hat Apple ja mit geworben, also die Auflademöglichkeit ist ja recht schnell. Dann wird es dann dementsprechend demnächst etwas länger dauern. Könnte ich mir vorstellen, dass das die Lösung ist.
Das ist halt die Frage, ob das halt so technisch gelöst werden kann. Ja.
Dass man da mit einer geringeren Wattzahl reingeht und dass es halt dann länger dauert.
Ja, wobei, das ist ja, denke ich mal, da weniger das Problem. Klar, wenn er leer ist, soll er möglichst schnell wieder funktionieren. Aber vielleicht kann man es in Zukunft dann auch über eine Einstellung machen, schnell laden oder so. Oder man wird beim Anklicken, kommt ein Pop-up, ja, schnell oder normal laden oder sowas zum Beispiel. Und wenn du im Konferenzraum sitzt, ja, scheiß auf den Autoschlüssel. Die Frage ist dann, funktioniert dann zum Beispiel dein Klicker noch für die Slides?
Ja gut, von Bluetooth-Störungen haben sie nichts geschrieben.
Ja, okay, es gibt ja auch noch andere Lösungen. Ja,
ja, das ist richtig.
Von daher, das ist halt immer die Frage. Ja. aber wie ich das gelesen habe, war ich schon ein bisschen befremdet.
Ja. Jedes Mal, wenn du den Pencil dann drauflegst, geht der Slide ein nach vor, nach vorne, ein weiter.
Wobei, zum Trollen wäre das ja schön.
Ja.
Wobei, schön. Jetzt kannst du ja auch hier eventuell jemanden trollen auf dem Parkplatz. Stellst dich mit dem Ding irgendwie neben das Auto und dann?
Ja, die Frage ist halt wirklich, wie nah muss man stehen? Das ist die Sache. Ja, eventuell ist das sogar auch ein Hack für Autodiebe, dass derjenige denkt, er kann sein Auto abschließen
und dann ist und es nicht ist gar nicht abgeschlossen. Boah, ey, komm, hör auf mit so Ideen, ja. Das ist mir jetzt gar nicht eingefallen, aber es stimmt auch wieder. Ja. Wenn, mein Gott, du stehst ja auf dem Parkplatz direkt neben einem Auto, ja, wenn das ja ausreicht. Du musst ja eigentlich auch nur in deinem Auto sitzen, wenn sich einer neben dich stellt und das würde hätte Einfluss.
Ja.
Okay, ich achte jetzt eigentlich drauf, beziehungsweise man hat ja mittlerweile auch so die Möglichkeit, dieser selbst anklappenden Außenspiegel, wenn du das Auto zuschließt, da hast du ja auch optisch zum Blinker oder zum akustischen Signal ja auch nochmal diesen Hinweis, wenn du nochmal über die Schulter guckst, ist das Auto zu. Aber wenn du da so im Trott, boah, Mann, hör auf mit so Ideen, ne?
Ich mache immer nochmal den Glyph an die Tür und teste, ob es wirklich zu ist. Da bin ich ein bisschen paranoid.
Nee, das mache ich nicht.
Doch, das mache ich.
Wie gesagt, ich achte eigentlich nur drauf, höre ich das Schloss gehen, weil das hörst du bei meinem Auto eigentlich ganz gut, ja, dass er halt wirklich Klack macht. Blinker. Und wie gesagt, meine Frau bei ihrem Auto sind die Außenspiegel so eingestellt, dass sie halt anfahren oder sich anlegen, ja, einklappen, wenn das Auto halt verschlossen ist. Ja, hast du auch nochmal, wie gesagt, dann diesen optischen Hinweis. Und das finde ich eigentlich gar nicht mal so doof. Ja, erstens mal, wenn er geparkt ist, sind die Spiegel weg. Und wie gesagt, du hast auch nochmal den Hinweis, okay, das Auto ist wirklich verschlossen.
Ja, klar.
Beziehungsweise du hast es gemacht, ob die Tür dann zu ist, klar, würdest du dann auch wirklich 100% nur wissen, wenn du mal dran an den Türgriff gehst. Ja. Aber das, wie gesagt, wenn man die Funktion hat, sollte man sich mal überlegen, dass man sie auch einschaltet beziehungsweise angeschaltet lässt. Ja, weil ich weiß es auch von Kollegen, die haben es ausgeschaltet, warum auch immer.
Ja, die werden ihre Gründe haben, nehme ich mal an.
Keine Ahnung. Halt so. War halt schon immer so, dass sie spiegeln. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja.
Gut. Ja. Es bleibt spannend. Was als nächstes kommt mit dem iPad Pro, da gab es ja schon eine Menge Probleme. Mal gucken. Schauen wir mal. Wie gut, dass ich mir das nicht zugelegt habe. Ja, aber was ich mir gerne zulegen würde, wäre ein Mockup, also besser gesagt nicht das Mockup, sondern wenn es aus diesem Mockup ein iMac entspringen würde. Und ich finde dieses Design gar nicht so weit hergeholt. Ein paar Dinge sind natürlich nicht so Apple-like, die man sich dennoch wünscht. Aber der gute Philip Martin, der hat sich da nicht lumpen lassen, ein sehr nettes Design auf die Füße zu stellen. Und so ein paar Detaillösungen finde ich schon sehr schön. Erstmal fängt es an, dass das Display also fast randlos ist, was wir ja auch immer noch nicht in den aktuellen iMacs vorfinden, sei es der iMac Pro oder sei es der 5K iMac. Das ist, finde ich, so das Bemerkenswerteste an dem Gerät. Also an diesem Mockup ist ja leider nur ein Design, ein Konzept, was wir so wahrscheinlich nie sehen werden. Dann ist das Ding vollgepackt mit Sensoren für Face ID etc. im Bildschirmrand. Das finde ich auch interessant, obwohl Face ID ja im Moment auch in den Gerüchten ist, in die Macs zu tropfen. Und da gehe ich auch fest von aus, dass das demnächst kommen wird. Aber da sind ja in den letzten Tagen auch wieder Gerüchte durchs Netz gewabert, dass es wohl sehr konkret werden wird. Bin ich gespannt. Was mir aber persönlich am besten gefällt, ist, dass wir im Standfuß bei diesem Mockup ein Charging Pad, ein QI Charging Pad sehen, wo man halt die AirPods drauflegen kann oder andere Geräte, die halt über QI aufzuladen sind, iPhone etc. Und an der Seite von dem Standfuß kann man dann die Eingabegeräte dran docken und dann werden sie über einen seitlichen Indikator, Connector aufgeladen. Finde ich auch ganz clever, die Idee. Allerdings, was mir nicht so gut gefällt, er hat die ganzen Anschlüsse in diesem Mockup in den Standfuß gelegt. Finde ich ein bisschen negativ, weil es gibt eine Menge Leute, die iMacs über eine VESA-Halterung betreiben. Und das ist dann vorbei.
Das geht dann ist das Erste, was mir aufgefallen ist und mir in den Sinn kam, als ich diese Studie gesehen habe, ist, du hast da nicht mehr die Möglichkeit, den, wie du es eben schon gesagt hast, bei VESA-Adapter halt irgendwo entweder an alternativen Monitorarm oder aber an die Wand halt zu bringen.
Genau. Und ja, da gibt es eine Menge, die das machen.
Menge weiß ich jetzt nicht. Ich denke mal, im Geschäftsumfeld ist das durchaus wahrscheinlich, kommt es wahrscheinlich vorher. Aber es ist auf jeden Fall ein Anwendungsfall. Und du bekommst ja bei Apple auch, wobei ich da jetzt gerade zum aktuellen iMac gelesen hatte, dass die Qualität ein bisschen fraglich zu sein scheint von dem Original-VESA-Adapter. Aber du bekommst auf jeden Fall den Adapter, ja, der wird genutzt und das hätte sich damit eigentlich disqualifiziert, ja.
Genau, sehe ich genauso. Und ich finde es auch einfach praktischer, das alles im Display zu haben, also auf der Rückseite vom Display die Anschlüsse, ist wahrscheinlich auch von der Produktion einfacher, als jetzt noch durch den Standfuß Kabel durchzulegen. Somit finde ich, ich würde es nicht so lösen. Ich würde die Anschlüsse da lassen, wo sie sind, auf der Rückseite vom Gerät und gut ist. Ob die jetzt im Standfuß sind oder nicht, ja, also ich sehe da jetzt keinen Vorteil, dass die Anschlüsse im Standfuß sind. Da sehe ich eher Nachteile.
Ja, die Frage ist halt, sind sie da eventuell einfacher zu erreichen als am Gerät selbst? Du hast halt den Vorteil, dass die Kabel halt jetzt unabhängig oder die Halterung oder die die Kabelführung natürlich schöner ist, als wenn die Kabel aus dem Gerät rauskommen. Du hast auch den Vorteil, dass wenn du halt den Neigung oder die Bildschirme einfach einstellst, dass du da nicht das Problem hast mit den Kabeln, wenn die halt eventuell eng gelegt sind, dass es da irgendwo einen Einfluss drauf hat. Okay. Was toll ist, wie du schon gesagt hast, halt mit dem Chart, also mit dem Charger im Fuß. Ja, das gibt es ja von anderen Herstellern mittlerweile auch schon. Ja. Oder auch schon länger. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, die man auch lösen könnte mit dem Standardfuß, den man jetzt schon hat. Ja, den Strom da noch runterzuholen, ist, denke ich mal, weniger das Problem. Auf jeden Fall wäre das noch eine Sache, auf die du einfach verzichten kannst, wenn du dann halt noch den Weser-Mount montieren wolltest. Ja, dann verlierst du zwar den Qi-Charger, aber sonst nichts. Ja, genauso wie das Stromkabel, was er da, ich weiß nicht, ob das da fest verbaut sein soll in seiner Studie, aber das macht mir jetzt auch nicht so einen, muss ich sagen, so einen glücklichen Eindruck.
Ja, ja, also mir hat persönlich am besten gefallen dieser extrem schmale Bildschirmrand, dass er da oben die ganzen Sensoren reingehängt hat, das finde ich interessant. Und halt, wie gesagt, das Charging Pad war ganz interessant. Und so ganz so weit hergeholt ist es auch nicht, ob Apple sich natürlich darauf einlässt, wirklich ein Charging Pad in den Standfuß reinzubauen, das ist eine andere Sache, wäre aber ein leichtes, das zu tun.
Aber vom Design her muss man auch mal wieder sagen, das ist jetzt nichts wild aus der Luft gegriffenes. Er greift im Prinzip das aktuelle Design auf.
Verfeinert es ein bisschen?
Boah, sagen wir mal, führt das eigentlich, zumindest mal was das Display betrifft, denke ich mal auch so ein bisschen hin, wie Apple es im Prinzip gerne hätte. Ja.
Ja.
Weg vom Chin, ja, dass du wirklich im Prinzip nur Bildschirm hast. Das, denke ich mal, wäre Apple auch ganz recht. Wie sie das natürlich umsetzen können, auch gerade bei der Hitzeentwicklung etc., beziehungsweise bei der Technik, die sie einfach verbauen müssen. Mal gucken, wie sie das gelöst kriegen. Qi-Charger, auf jeden Fall eine gute Idee, könnte man sich auch vorstellen. Auch das, was er da mit kontaktlosen Laden von Tastatur beziehungsweise dem Touchpad mit dem Andocken an die Seite vom Fuß, auch keine schlechte Idee. Aber wie gesagt, die Anschlüsse da auf der Rückseite ist im Prinzip nicht besser, als wenn sie im Display sind.
Nee, ja, sehe ich genauso. Oder
viel besser, sagen wir mal. Bringt keinen großen Vorteil. Da würde ich mir eher noch eine Breakout-Box wünschen. Ja, wobei, das kannst du heute über einen Hub eigentlich auch lösen. Ja, wenn du keinen Bock hast, die Kabel auf die Rückseite zu machen, holst du dir einen Hub, ja, zur Not auch einen Thunderbolt-Dock, ja, und stellst das noch irgendwo noch hin, ja, auf dieses, damit du da direkt an die Anschlüsse drankommst, anstatt auf die Rückseite krabbeln zu müssen. Andererseits muss man auch wieder sagen, es ist ein Desktop, ja, den verkabelst du einmal, machst dir vielleicht noch einen USB-Hub dran, ja, damit du nicht an der Rückseite rumfummeln musst und dann hat sich die Sache auch erledigt. Ja, oder diese kleinen Dinge, die du unten ans Display klicken kannst, ja, mit 3 oder 4 USB-Ports, ja, das ist auch eine Lösung. Ja.
Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, ein schickes Ding, wie gesagt, ist auch nicht so weit hergeholt.
In der Multimonitor-Lösung, so wie er sich das vorstellt, nicht schlecht, weil du hast dann wirklich eine Bezel, die ist so dünn, die fällt halt kaum noch auf. Ja. Wobei, das kriegst du heute mit den entsprechenden externen Displays auch schon hin. Ja.
Das ist es ja.
Diese Ultra-Thin-Bezel-Dinge, die gibt es ja.
Genau, Aizu hat zum Beispiel solche Geräte auf dem Markt, die das anbieten, wo sie sich dann wirklich nur darauf spezialisiert haben, die Seitenränder extrem dünn zu bekommen und die oberen, also die horizontalen Ränder, die sind halt normal dick. Aber wie gesagt, ich denke, das ist auch noch wirklich ein Problem, was Apple zu lösen hat, da vernünftige Bildschirmränder hinzubekommen. Und meine Prognose ist, wenn wir dieses Jahr ein iMac-Display, ein Thunderbolt 3-Display sehen werden, das wird dann auch die Designsprache tragen, die wir dann in zukünftigen iMacs sehen werden. Also die werden dann mehr oder weniger ähnlich oder gleich aussehen. Ja. Es war jedenfalls in der Vergangenheit so und ich denke, das wird in der Zukunft dann auch so sein. Ist jetzt mal so eine steile These, die ich aufstelle.
Nee, das kann durchaus sein, ja.
Ja. Schauen wir mal. Aber ein schickes Mockup oder ein schickes Konzept.
Ja, es ist im Prinzip ja nur Display und das, so will man es ja im Prinzip auch haben. Ja.
Richtig, genau. Gut, was jetzt greife ich hier mal ein bisschen vor, was nämlich kein Konzept ist, sondern Wirklichkeit wird, das ist ein neues Produkt von Acer oder eine Untermarke, was sich Konzept D nennt. Und das ist ein Branding, was sich mit ihren Produkten speziell an Creator richtet. YouTuber, Videoproduzenten, Musiker, Grafiker, also alle diejenigen, die ein bisschen Dampf im Kessel benötigen und das auf einer professionellen Maschine, einer Workstation, würde ich bald schon sagen. Und das jetzt nicht einfach so dahergenommen mit Gaming-Hardware, weil es gibt ja auch Leute, die nehmen sich dann Gaming-Hardware und stopfen die dann in ein System und basteln sich daraus eine Workstation. Das kann man machen, muss man aber nicht, weil es gibt natürlich auch dafür professionelle Hardware, die auch von den Grafikkartenherstellern kommen. Zum Beispiel steckt in diesen Maschinen stecken Quadro RTX 6000 Karten drin oder die 4000er Karten. Die haben zwar grundsätzlich schon viel gemeinsam mit den RTX 2080 Karten, aber sie sind dann doch noch optimiert für den Workstation-Einsatz und können einige Dinge besser, als es die Gaming-Karten können. Was wiederum die Gaming-Karten nicht können und was für den Gaming-Bereich zum Beispiel auch nicht gefragt ist. Da gibt es halt einige Features. Ich bin da jetzt nicht ganz so tief im Thema, weil CAD-Bildgeschichten und 3D-Modeling jetzt nicht meine Kernkompetenz ist. Aber jedenfalls gibt es da schon eine klare Grenze bei den Kompetenzen der jeweiligen Grafikkarten. Jedenfalls sind das halt Workstations und Acer adressiert da den professionellen Creator, wie sie sich da ausdrücken. Und die Maschinen sind auch von den Werten her extrem interessant, weil Xeon Gold Prozessoren kann man da reinstopfen, 192 GB RAM, 60 TB Festplattenkapazität, das sind so die Eckpunkte, die man da so liest in verschiedenen Konfigurationsstufen kann man sich da das System so zusammenstellen, wie man es braucht. Die Überschriften, dass Acer den Creator-Markt angreift oder den Markt von Apple angreift, ja, kann man jetzt so verwenden oder auch nicht verwenden, muss man sehen. Das haben schon andere probiert, teils schlecht, teils gut. Teils erfolgreich, teils nicht erfolgreich.
Sie hätten, denke ich mal, ein bisschen früher am Start sein müssen mit der Idee beziehungsweise mit dem Angebot. Wir rechnen jetzt quasi stündlich mit dem neuen iPad Pro, mit dem neuen Mac Pro. Und ich denke ja. Mal, selbst wenn jemand jetzt gerade im Markt für einen Nachfolger ist oder bis jetzt schon ausgehalten hat, ja, mit einem Kauf oder mit einem Umstieg auf Windows, weil einfach da die Hardware da ist, dann wird er jetzt auch noch auf die Ankündigung des Mac Pro warten, bis er wirklich weiß, ob das was für ihn sein kann oder nicht. Der wird jetzt nicht einfach zu dem Acer-Angebot greifen. Da hätten sie ein bisschen früher am Start sein.
Das sehe ich genauso. Und wenn man sich die Komponenten dort anschaut, das sind ja alles herkömmliche Komponenten, die man am Markt frei verkaufen kann. Die haben das Rad ja nicht neu erfunden. Und von daher,
Die Frage ist halt, die versuchen ja auch am Gehäusedesign ein bisschen was zu machen. Komponentenabstimmung, die Komponenten, die du bekommen kannst für das Gerät. Da versuchen sie ja schon was zu machen. Gerade über das Design des Gehäuses einfach, ja. Das war auch das Erste, was mir halt so bei der News halt aufgefallen ist, wenn sie sich an Content Creator wenden und an Kreative, dass sie da nicht einfach so eine, wie hat man früher gesagt, so eine Beige Box halt hinstellen, ja. Und ja, das kannst du in dem Bereich einfach nicht machen. Man hat, denke ich mal, da ein bisschen was aus dem Gaming-Markt auf jeden Fall mitgenommen, dass du da, wie gesagt, auch beim Gehäusedesign einfach was machen musst. Und da hat sich ja in den letzten Jahren im PC-Bereich so viel getan, sei es jetzt, was Formfaktor betrifft, sei es, was wirklich Design betrifft. Ja, gerade, wie gesagt, aus dem Gaming-Bereich kamen da ja viele frische Ideen, also fresh Englisch Ideen halt jetzt, die da sicherlich auch gerade was so Materialien betrifft, ein bisschen Einzug gehalten haben. Und man muss sagen, zumindest auf dem Promobild, ja, die weiße Variante, auch mit dem, ich denke, Holzoptik soll das sein. Es ist Geschmackssache, aber es ist auf jeden Fall was anderes als, wie gesagt, einfach so eine schwarze Kiste, ja. Oder auch eine graue Kiste oder eine silberne Kiste, ja. Und wie gesagt, Geschmackssache, wem es gefällt, auch bei den Monitoren mit dem Holzfuß. Das richtet sich auf jeden Fall ganz klar, wie gesagt, auch an diese, sagen wir mal, kreativen Köpfe, die dann auch gerne was anderes auf dem Tisch stehen hätten. Oder unter dem Tisch, je nachdem, wo du es hinstellst. Aber das ist auch wieder was, das kannst du auch gut auf den Tisch stellen. Ja,
ja. Und ja, oben dieses Holz, das ist auch wiederum eine starke Geschmackssache. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Holzapplikation wahrscheinlich auch austauschbar sein wird, dass man zum Beispiel was anderes dort reinbringen kann, Carbonoptik, weil es gibt bestimmt Leute, die stehen nicht auf Holz im Zusammenspiel mit einem Rechner, und dann würde es sich anbieten, dass man da eine Option hat, dass man jetzt Carbon nimmt oder irgendeine andere Applikation dort oben reinbringt.
Weiß, schwarz, keine Ahnung. Ja.
Wie auch immer, dass man das dann etwas nicht so polarisierend gestaltet, das ganze Gehäuse. Weil, wie gesagt, Holz muss man halt mögen, und ich finde es jetzt nicht so gelungen, ehrlich gesagt. Ich würde es mir jetzt nicht hinstellen. Den schwarzen noch eher als den weißen, aber dieses Holz, das sieht so ein bisschen gewollt aus. Also es fließt jetzt nicht so organisch in das Design mit ein. Es wirkt so wie so ein Fremdkörper. Man kann es natürlich auch als Gegensatz sehen, als Produkt, das polarisiert zum Metall hin, aber mir gefällt es jetzt nicht so. Haut mich jetzt nicht so vom Socken.
Es ist halt definitiv Geschmackssache.
Ja, das Design ist immer Geschmackssache, das ist klar. Ja. Aber gut, sollen sie ihr Glück versuchen mit den Konzept-D-Geschichten, warum nicht? Sie tun sich auch gut daran, dass sie das mit einem Unterbranding gut abgrenzen von den ganzen Standardsachen, und dass sie da halt eine Untermarke schaffen. Ne? Ich denke, das ist auch ganz in Ordnung. Ja, schauen wir mal, wie es damit weitergeht. Im Sommer kommt das Kram auf den Markt, und dann gucken wir mal.
Oh, da werden wir wahrscheinlich wissen, wie der Mac Pro aussieht. Was er kann und was er kostet. Ja.
So sieht's aus. Vor allen Dingen, was er kostet. Hm. Das ist, ich glaube, die allerspannendste Frage an dem Ding. Ja, und Microsoft hat auch was im Köcher. Die planen nämlich ein Konkurrenzprodukt zu den AirPods. Das ist genauso kompliziert. Das ist genauso kompliziert, wie ein Konkurrenzprodukt zum Mac Pro auf den Markt zu bringen, weil die AirPods sind ja sowas von etabliert, und da gibt es ja so eine große Customer Satisfaction, das ist ja der Wahnsinn.
Ja, Problem, was sich einfach stellt, ist die Problematik der Implementation, weil du hast ja, oder auch Samsung mit ihren, hat ja den riesen Vorteil, dass sie da auch die Telefone zum Beispiel dazu haben, wo sie das softwaretechnisch auch wirklich dann, auch was gerade das Pairing betrifft, das ist ja auch so ein Thema bei den AirPods, halt gut umsetzen können, und Microsoft hat ja keine.
Das ist richtig.
Wie gesagt, die können das ja quasi nur an andere, okay, nicht nur unbedingt jetzt, nicht nur für Telefone, aber sie können das nur an, im Prinzip an andere oder an Leute verkaufen, die das mit einem anderen Gerät nutzen, und da ist halt wieder die Problematik, dass die Anbindung oder die alleine das Pairen halt nicht so nice sein wird wie mit AirPods auf dem iPhone oder wie mit den Galaxy, wie auch immer sie heißen, auf einem S10 zum Beispiel.
Genau. Und gerade jetzt die neuesten AirPods der zweiten Generation, die ja den neuen H1-Chip drin haben, da ist ja das Pairing noch schneller geworden, und auch das Wechseln zwischen den einzelnen Geräten, Mac, iPad etc., das sind natürlich Features, die Microsoft so gar nicht umsetzen kann. Sie können es schon umsetzen, eingeschränkt in ihren Surface-Tablets, da gibt es ja Notebooks etc., da gibt es ja was. Da könnte man das umsetzen. Also alle Geräte, wo halt Windows drauf funktioniert, da könnte man das nativ im System mit einbauen. Das wäre eine Möglichkeit.
Aber inwieweit machen da quasi AirPods am Rechner halt Sinn? Klar hast du mit dem Multi-Device-Support, ja, auch was Bluetooth betrifft, da nicht das Problem halt, wenn du von einem zum nächsten Gerät wechselst oder die halt mit mehreren Geräten nutzt. Aber am Rechner an sich habe ich dann auch gerade, weil ich da ja stationär bin, auch ein vernünftiges Set Kopfhörer. Da nutze ich nicht, oder da würde ich keine Stöpsel nutzen. Ja,
muss man so also wenn ich mit dem Laptop unterwegs bin und ich unterwegs was hören muss, was jetzt nicht die Öffentlichkeit hören muss, dann nutze ich schon die AirPods.
Okay, unterwegs, ja.
Unterwegs schon, ja. Aber stationär habe ich da verdrahtete Over-Ear-Kopfhörer.
Ja, dann nutzen wir dann diese 10.000 Euro teuren Kopfhörer, die man ja auch außer Haus nicht mitnimmt. Ja.
So ungefähr, ja, ja. Ja.
Kann ich verstehen, aber, Tobi.
Schön wär's.
Bei welcher Serie war das denn zuletzt, wo ich diese Anlage gesehen habe mit diesen sündhaft teuren Plattenspielern? Wo war das denn? Das war doch auch hier so ein Ding für 10.000 Euro. Oh, mit diesem fetten Plattenteller und Umlauf und keine Ahnung. Egal.
Ja. Nein, aber das Gerücht mit den AirPods oder Surface Buds, sollen sie sich ja nennen, sofort an Galaxy Buds gedacht. Also der Name ist nach meiner Meinung schon verbrannt von Samsung.
Ich muss da immer an irgendeinen Hund denken. Ja. Der hieß, glaube ich, auch Buddy oder so. Keine Ahnung.
Ja, aber das Einzige, wo sie sich halt in dem Bereich noch abheben können, die Dinger sollen Noise Cancelling haben. Und wenn das natürlich wirklich da drin ist, dann sind sie Apple in dieser Hinsicht einen Schritt voraus, weil das hat leider Apple bis jetzt noch nicht umgesetzt. Und
Sie die Dinge vom Sound her, von den technischen Möglichkeiten gut hinkriegen, vor allem auch mit der Anbindung an Windows 10, gerade was jetzt Mobile, also Laptop oder halt Desktop betrifft, und sie da Cortana auch irgendwie halt, wie gesagt, vernünftig angesprochen kriegen, dann kann ich mir das durchaus vorstellen, dass es in dem Umfeld seine Käufer findet. Ja. Aber alles, was jetzt hier iPhone, Galaxy, Huawei, Oppo oder wen auch immer, ja, Mobiltelefonnutzer betrifft, sehe ich schwierig. Ja. Außer es ist halt wirklich ein Preis, den du schlecht schlagen kannst. Aber ich denke nicht, dass das vom Preis her irgendwie so Ramsch-Niveau sein wird, ja. Von daher.
Naja, also preislich gesehen werden die sich im gleichen Arrangement bewegen wie die AirPods. Da, die werden sich da nicht viel nehmen. Ein bisschen günstiger, ja. Ja, das kann auch sein. Aber,
ja, nicht viel, aber ein bisschen günstiger vielleicht noch, ja. Aber wie gesagt, die müssen, denke ich mal, ihren Markt finden, einfach in der ganzen Windows 10-Ecke.
Ja, und ich meine, Microsoft hat ja schon Over-Ears rausgebracht, die Surface-Headphones, und die waren ja preislich auch nicht gerade günstig. Die gibt's ja schon zu kaufen, aber die sind ja auch im Bereich so um die 300, zwischen 350 und 400 Euro liegen die, glaube ich. Und die sind ja auch nicht gerade super günstig. Also von daher glaube ich auch nicht, dass diese...
Das nicht, wenn die Qualität stimmt. Ich bin durchaus bereit für sehr gute Kopfhörer sowas auf den Tisch zu legen. Ob das dann Microsoft wäre, ist eine andere Frage, ja, weil da gibt es ja auch noch viele andere gute Hersteller. Aber ein vernünftiges Paar Kopfhörer, gerade wenn man sich da mal umguckt, da kannst du auch durchaus in der Preisklasse
absolut
zugreifen. Ja. Ob es dann so teuer sein muss, muss jeder für sich selbst entscheiden, aber wenn du so ein bestimmtes Anforderungsprofil hast, ja, und da nicht unbedingt bei Aldi kaufen willst, wäre ich, wie gesagt, durchaus bereit, auch so viel für einen Kopfhörer zu bezahlen.
Ja, yeah, das ist richtig. Aber ich wollte damit nur sagen, dass die Surface Buds halt wahrscheinlich auch nicht viel was günstiger sein werden. Ja. Also, dass die auch nicht im Low-Budget-Bereich unterwegs sein werden.
Alleine auch das Branding, ja. Surface an sich, ja, kriegst du ja auch nicht geschenkt.
Nee, und um diese ganze Surface-Geschichte hat sich ja nun auch eine starke Fanboy-Gemeinde entwickelt. Da gibt's
und das meint durchaus, der Tobi jetzt durchaus positiv.
Ja. Ja, das meine ich positiv. Das sind auch tolle Geräte. Und ich sage ja immer, wenn ich im Windows-Lager unterwegs wäre, wäre das auch ein Gerät, was in meiner Auswahl sicherlich unter den ersten fünf wäre.
Hm? Hatte da jetzt der Band nicht was?
Ich glaube, der ist jetzt komplett Mac-frei. Der hat sich jetzt gecleant, sozusagen.
Ja, aber der hat doch jetzt auch, glaube ich, einen Surface im Einsatz, oder?
Ja, der hat, glaube ich, auch ein, als berufliches Gerät, was ich so...
Ich bin der Meinung, da hätte ich jetzt gerade erst was gelesen bei ihm, ja. Oder gesehen, gelesen, weiß ich jetzt. Alle überflogen, sagen wir mal so, ja.
Und sicherlich ein schönes Gerät, wenn man sich mit Windows arrangieren kann oder wenn man damit klarkommt, sind das von der Hardware und auch von den Leistungswerten sehr gute Geräte, keine Frage. Ja. Und auch preislich gesehen, naja, okay, da ist man auch in der Apple im Apple-Preisbereich unterwegs.
Ja.
Ja, aber sicherlich, warum auch nicht? Schauen wir mal. Sie wollen ja alle an die Spitze und wollen die AirPods
ein bisschen Konkurrenz machen. Microsoft Surface Book 2 hat er jetzt, ja.
Ja. Gut, was haben wir denn noch hier stehen? Ja, die Neuigkeit des Tages. Apple und Qualcomm haben sich geeinigt.
Das ist aber wirklich eine News, ja.
Ja, die ist ganz, 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 ganz frisch. Aber da gibt es gleich noch eine anschließende Neuigkeit, die ganz dicht miteinander verwoben ist. Also ich denke, diese beiden Dinge hören zusammen.
Hatte der Prozess nicht gerade erst begonnen mit der Juryauswahl oder so?
Ja. Und jetzt haben sie einen Deal eingegangen und da gibt es auch eine Pressemitteilung, die sie veröffentlicht haben, die wir auch in den Shownotes verlinken. Und jetzt mal die Eckdaten des Deals. Es gibt eine Einmalzahlung an Qualcomm, die wurde nicht genannt.
Da ist ja ein bisschen was aufgelaufen, ja, was Apple die letzte oder seit Anfang des Streits ja zurückgehalten hat, ja.
Genau. Dann gibt es einen Lizenzvertrag, der 6 Jahre lang laufen soll oder der sich auf 6 Jahre beläuft.
Da hatte ich schon so ein bisschen Bauchschmerzen, aber da zu der News kommen wir dann anschließend. Das hängt nämlich damit zusammen. Ja.
Und dieser Lizenzvertrag ist natürlich auch nach oben hin noch offen, also da haben sich natürlich Optionen nach oben offen gelassen, klar. Und dann gibt es einen Liefervertrag für Chipsätze für die nächsten Jahre. Da gab es bis jetzt noch nichts Konkretes. Da stand halt nur Lieferverträge für Chipsätze für die nächsten Jahre. Da gab es noch keine konkrete Aussage, sofern ich das herauslesen konnte.
In Bezug jetzt auf iOS-Geräte? Oder?
Davon gehe ich aus, dass die Chipsätze natürlich für iOS-Geräte sind, letztendlich, klar.
Ja, man weiß es nicht. Weil im Desktop-Bereich haben wir ja auch Intel, also von, stopp, Verwechslung. Sorry, mein Fehler.
Mein Fehler. So, das sind die Neuigkeiten. Das war sehr überraschend und kurz danach.
Das ist wie ein Tsunami durch die komplette News-Sphäre gegangen, weil gerade, wie gesagt, der Prozess hat angefangen. Und dann kommt so ein Ding raus, man hat sich geeinigt, wo man wirklich davon ausgehen konnte eigentlich, dass Apple ja bis zum Blut ja das durchziehen wird, weil sie sich wirklich so über den Tisch gezogen fühlen. Und es gab da ja auch durchaus Rückhalt, ja, beziehungsweise auch Unterstützung für Apple in dem Fall. Auch was jetzt hier aus diversen Regierungen oder auch von der EU kam, die ja auch mal einen Blick drauf werfen wollten. Man hat ja da spekuliert, und da kommen wir jetzt im Anschluss zu der anderen News, dass man halt da mehr mit Intel machen wird, beziehungsweise heute hat doch auch noch jemand dementiert, dass es überhaupt Gespräche gab in Bezug auf Chipsets, beziehungsweise auf Modems für 5G. Wer war das dann nochmal? Da gibt's ja noch einen Hersteller. Der hat nämlich heute dementiert, dass es da mit Apple Gespräche gegeben hätte im Vorfeld. Und wie gesagt, ich hätte eher gedacht, wie heißt Hell freezes over, ja, bevor es dazu kommt.
Ja, und ich glaube auch aufgrund dessen, dass wir jetzt die Situation haben, dass Intel ja auch heute bekannt gegeben hat, dass sie das 5G-Geschäft quasi komplett hinwerfen, dass da nichts mehr laufen wird, also die 5G-Modem-Produktion.
Die stellen die Entwicklung ein, was 5G-Chips, 5G-Modems betrifft, ja.
Genau, und das war der ausschlaggebende Punkt, den Apple dazu bewogen hat, diesen Deal einzugehen oder wie gesagt mit Qualcomm einen Deal einzugehen, weil sie waren einfach unter Zugzwang, ihre Smartphones für die Zukunft zu rüsten oder einfach zukunftssichere Geräte rausbringen zu können. Und deswegen sind sie
Sie sind ja wie gesagt, nicht immer jetzt bei, was so neue Technologien betrifft, vorne dabei, aber irgendwann müssen sie ja. Und es gab ja eh schon Gerüchte, ja, dass gerade was so die Modems von Intel im Bereich 5G betrifft, dass sie da Schwierigkeiten haben, ja. Und ich würde mal so die Gerüchte habe ich jetzt vorhin auch noch gelesen, dass Intel Apple gegenüber gesagt hat, von der Roadmap her, es wird sich definitiv noch verzögern. Oder aber wir kriegen es halt in der Qualität kurzfristig nicht hin. Ja. Und da war, wie du eben schon gesagt hast, Apple einfach unter Zugzwang. Und ja. Es so viele 5G-Hersteller gibt es nicht, gerade wenn man sich auch mal die Patentlandschaft anguckt. Das ist ja auch mit so einem Ding, mit dem halt Qualcomm auch groß ins Feld gezogen ist, ja, was ihre ganzen Patente in diesem Bereich betrifft. Ist es auch nicht so einfach, da gerade auch die Mengen, die Apple braucht, irgendwo halt noch herzuholen. Ja. Und vor allem, Qualcomm ist Marktführer, ja, egal, Geschäftspraktiken mal hinten angestellt, ist Marktführer, ja, baut mit einfach die besten Modems, ja, so wie man das mitbekommen hat. Was bleibt da einem dann anderes übrig, ja, wenn man dann von einem seiner Geschäftspartner halt so eine Nachricht bekommt? Ja. Ich denke, es ist halt so, dass Intel zu Apple gegangen ist und hat gesagt, hier Freunde, so sieht's aus. Ich denke nicht, dass Apple den Deal gemacht hat und daraufhin hat Intel das eingestellt.
Nein.
Das könnte auch sein. Aber ich könnte mir eher vorstellen, auch mit dem ganzen Track Record von Intel, was jetzt auch Prozessoren betrifft, die letzten Jahre, ist es wahrscheinlich eher so rum. Ja. Und ist zwar scheiße, auch gerade was so Konkurrenz am Markt betrifft, ja, beziehungsweise den Wettbewerb. Mich würde auch mal interessieren, was so die einzelnen Wettbewerbsbehörden dazu sagen, ja, dass da ein Wettbewerber im Markt dann einfach wegfällt. Ja. Die Marktmacht von Qualcomm wird ja einfach nur größer, ja, in dem Geschäftsbereich. Da ist halt echt die Frage, inwieweit hätte so ein Prozess eventuell oder wie waren die Erfolgschancen einfach, wenn der Prozess weitergegangen wäre und wie gut für Apple ist denn der Deal, den sie mit Qualcomm einfach machen konnten?
Das ist die Frage, weil diese Einmalzahlung, die kennen wir ja bisher noch nicht.
Ja, auch wie sehen die anderen Bedingungen aus, die in dem Vertrag drinstehen, ja.
Ja.
Hat Qualcomm ein bisschen eingelenkt und die Lizenzbestimmungen angepasst, dass sie halt für Apple dann einfach besser oder interessanter sind? Oder ja, waren sie wirklich dann aufgrund der Tatsache, dass Intel wegfällt als Hersteller, in der Lage, da Apple quasi halt Pistole auf die Brust, ist vielleicht falsch gesagt, aber da halt entsprechend einfach in der besseren Position Apple gegenüber zu sein. Das wäre halt auch mal interessant zu wissen, aber da wird man wahrscheinlich nicht so viel dazu hören. Was ich auch gerade kurz vorher, bevor wir angefangen haben, noch gelesen hatte, war ein Bericht. Ich weiß jetzt nicht mehr, von wem er war, aber da ging es darum, ob Apple jetzt sich bemühen wird, die Patente in dem Bereich, die Intel hält, eventuell von Intel zu übernehmen, beziehungsweise zu kaufen, um da was in der Hinterhand zu haben, was eventuell eine eigene Chip-Entwicklung betrifft. Ja.
Das wäre sicherlich ein denkbarer Schachzug, aber das wäre natürlich auch ein Schachzug, der jetzt nicht kurzfristig zu realisieren ist, da was zu entwickeln.
Das ist nicht, aber wir wissen ja, wo der Trend hingeht bei Apple. Ja. Sie möchten möglichst viel in der eigenen Hand haben und das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ob das natürlich dann 5G, ja, 6G, oder wie auch immer der nächste Schritt oder der nächste Standard dann heißen wird, sein wird, bleibt abzuwarten. Aber ich denke, es würde durchaus Sinn machen, wenn die Patente zum Verkauf wären, dass Apple da auch entsprechend zuschlägt. Ja.
Ja.
Alleine, um eventuell auch wieder ein bisschen was in der Hand zu haben, um halt gegenüber Qualcomm argumentieren zu können.
Sicherlich wäre das ein starkes, nochmal ein Gegenargument oder hinterhaltstechnisch gesehen sehr wichtig, ganz klar. Das stimmt. Aber machen wir uns auch nichts vor, 5G wird in der nächsten Zeit lang, kurzfristig und mittelfristig für den Endkunden gar keine Rolle spielen. Das ist im Moment ein reiner Industriestandard, der in den nächsten 3-4 Jahren.
Sagen wir mal so, für Kunden außerhalb von Ballungszentren wird es so schnell nichts werden.
Ja, weil, wie gesagt, die Dichte der Masten, die muss sehr hoch sein. Also die Abstände zwischen den einzelnen Mästen, ja. Sendemasten, das bringt alles im Moment ein großes infrastrukturelles Problem mit sich. Und
die Frage, die sich auch darstellt, wie wird der Widerstand gegen das Aufstellen von diesen Sendemasten auch in deren Umfang eventuell noch in der Bevölkerung werden?
Ja.
Es gibt ja mittlerweile schon vereinzelt Interessengruppen, die stark, alle im privaten Umfeld, die stark Lobby eigentlich machen gegen 5G, weil die Strahlenbelastung doch höher ist. Ja, die Sendeleistung von so einem Mast muss einfach technisch bedingt höher sein, ja, um da auch auf Reichweite zu kommen. Du hattest es eben schon angesprochen, um eine selbe Fläche wie mit dem LTE abzudecken, brauchst du einfach mehr Funkmäste, weil die Reichweite auch trotz höherer Sendeleistung nicht so hoch ist, ja, wie bei der aktuellen Technik. Durch die erhöhte Sendeleistung, die du einfach auf den Mast draufgeben musst, ist natürlich auch die Strahlen oder der Strahlenoutput höher. Und da man noch nicht weiß, ja, welche Auswirkungen diese Belastung einfach haben wird oder haben kann, ja, haben sich da, wie gesagt, schon sehr viele Interessengemeinschaften mittlerweile gegründet, ja, die da gegen diese Technik einfach arbeiten. Und da muss man mal gucken, ja, wird das eventuell noch mehr sein? Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade außerhalb von solchen Ballungszentren der Widerstand relativ hoch werden oder hoch sein könnte. Ja, weil da eventuell doch die Bedenken größer sind, beziehungsweise der Widerstand vielleicht ein bisschen einfacher sein wird gegen das Aufstellen von den Funkmasten im Vergleich zu einer großen Stadt oder zu einem Ballungszentrum, wo einfach auch das Interesse der Industrie beziehungsweise der Regierung, ja, einfach da ist, da auch die Technik verfügbar zu machen.
Ja, so ist es. Und ich meine, es wäre uns in Deutschland schon sehr damit geholfen, wenn wir flächendeckenden LTE-Empfang hätten. Das wäre schon mal befriedigend, ja, das Ganze.
Wobei, wobei da ja auch schon gesagt wurde, wenn jetzt schnell mit dem 5G-Ausbau begonnen werden soll, dann müsste das hinten anstehen. Haben ja die Anbieter schon gesagt. Ja. Und das ist auch eine Sache, wo ich frage, wie kann sich da eine Bundesregierung auf sowas einlassen?
So ist es. Es gibt noch so viele weiße Flecken auf der Landkarte, wo LTE wirklich nicht zur Verfügung steht. Und von daher, das ist...
Zum Beispiel ja auch hier bei mir. Ja, bei mir wurde ja gerade auf VoIP umgestellt, ja, in dem Zusammenhang, wir hatten da ja im Off schon drüber gesprochen, ist ja auch meine maximale Datenrate hier ein bisschen eingebrochen. Okay, wenn man sich das bei den Zahlen mal ausrechnet, ist ein bisschen mehr, ja, weil das bei den kleinen Zahlen, über die wir reden, ja, das prozentual hat das natürlich ganz andere Auswirkungen. Aber in dem Zusammenhang wollte mir ja ein Mitarbeiter, als ich mit denen telefoniert habe, ja Hybrid aufschwätzen. Ja, nur das ist bei mir nicht verfügbar.
Ja, und du bist bei Hybrid auch an Telekom-Router gebunden. Das Problem ist halt, du kannst halt keine vernünftigen Router einsetzen. AVM bietet bis jetzt noch keine Hybrid-Router an, die beides vereinen in einem Gerät.
Gibt's halt nicht. Apropos. Das Einrichten des Telefons, ich habe ja keinen, wir hatten ja mal über DECT gesprochen oder DECT, ich habe noch keins gekauft, sondern ich habe mein altes Analoge über die Box mal angeschlossen und so easy, ja, wie die Einrichtung war, ich konnte es ja kaum glauben.
Ja, das ist einfach, ich sag's ja, das ist
AVM. Ich habe noch gedacht, was brauche ich da alles, ja, und du brauchst ja nur die Telefonnummer, mehr ist es ja nicht.
Ne, du gibst die Telefonnummer ein und dann klickst du dich da durch und dann war's das.
Ja, das sind 3 Klicks oder so. Ja, ein Klick in der Oberfläche auf den Menüpunkt, ja, dann gibst du die Telefonnummer ein, überprüfen, klicken und dann ist die Sache durch, ja.
Ich weiß, dass es bei der Telekom, weil du bist ja auch bei der Telekom, ja, so einfach ist, aber ich weiß nicht, wie es bei einer
anderen
ist.
Okay, genau. Man muss, klar, das, man muss das Paket dann sehen, aber für mich, ja, mit meinem Anschluss und mit der Fritzbox, das war eine Sache von, keine Ahnung, einer Minute. Also ich war da echt äußerst positiv überrascht. Ich hatte mir das echt ein bisschen komplizierter vorgestellt. Also die größte Hürde war noch, dass ich kein passendes Kabel hatte, um das Telefon an der Box anzuschließen. Ja.
Das musste ich mir erst besorgen. Du hast gar kein DECT-Telefon, oder wie?
Nein.
Okay, weil dann hättest du es notfalls auch ohne Basisstation direkt über das DECT-Protokoll mit der Fritzbox verbinden können.
Aber ja, klar, das ist ja auch mit einem Werbepunkt, den sie machen. Ja, du kannst ja auch gerade, du brauchst ja keine Basisstation, sondern die Funktion übernimmt ja quasi die Fritzbox. Ja.
Genau.
Nee, aber wie gesagt, mein Telefon, ich habe ja noch hier analog hier direkt an die Buchse dran, ja. Und da brauchst du natürlich so, wie nennt sich das, Modularkabel oder so, ja, wo du an beiden Enden ja quasi diesen kleinen Stecker dran hast. 6B, keine Ahnung, wie sich der nennt. Und normalerweise hast du, oder zumindest mal beim Telefon im Lieferumfang, ist ja nur auf TAE.
Genau.
Ich weiß nicht, ob bei meiner Fritzbox mal so ein Kabel dabei war, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung über den Lieferumfang und da ich das eh alles entsorgt habe vor einiger Zeit, ich hatte auf jeden Fall kein passendes Kabel dazu und musste mir erstmal eins besorgen. Das war die größte Hürde eigentlich beim Anschluss meines alten Telefons an die Fritzbox, ja, dieses Kabel. Alles andere war Peanuts, ja.
Ja,
das ist ein Witz. Obwohl, so muss es auch sein heute. 2019, so muss das sein.
So sollte es sein, genau, ja.
Also da Riesenlob, keine Ahnung, ob ich das jetzt nur Richtung AVM werfen muss oder auch in Richtung Telekom, auf jeden Fall, das funktioniert. Also das mit allem anderen, was mir nicht ganz so gut gefällt, wie gesagt, gerade mit dem Einbruch der Geschwindigkeit ein bisschen, ja, oder mit dem Wegfall der paar Bits, die da jetzt fehlen, hat das wunderbar funktioniert, ja. Und dass ich die Benachrichtigung nicht erhalten habe, dass die Umstellung stattgefunden hat. Ja, die kam bei mir erst einen Tag später als SMS an. Das mal hinten angestellt, aber ansonsten kein Problem mehr.
Ja, also das ist ja das Schöne bei der Telekom. Du kannst wirklich mit deinen, wenn du deine Zugangsdaten eingibst, deine Benutzererkennung eingibst, dann.
Wie müssen wir dieses Segment jetzt eigentlich als Werbung kennzeichnen? Not sponsored sind und wegen Produktnennung oder so? Wahrscheinlich.
Dann müssten wir ja viele Hashtags einbauen.
An dieser Stelle, wie gesagt, nicht gesponsert von der Telekom.
Ja, noch nicht.
Ich hätte nichts dagegen. Von mir aus können die Kosten für die Leitung gerne übernehmen, weil viele rausfallen tut eh nicht, ja.
Ja, du müsstest noch Geld dazu bekommen, damit du dich da mit dieser schwachen Leitung abgibst. Das stimmt.
Ich habe am Wochenende gerade mit jemandem gesprochen. Die hatten einen Welpen aus unserem Wurf da jetzt bekommen. Die kriegen jetzt Fiber. Fiber to the home, ey, Freunde.
Ja, super.
Die sind gerade am Bauen und am Anschließen für Glasfaser. Und ich noch so, what the fuck?
Ja, das ist dann bitter. Ja, ja.
Bei denen wird gerade in der Nachbarschaft noch ein Haus verkauft. Aber die wollen 450.000 für die Bude.
Das ist dann natürlich ein anderer Anschaffungswiderstand, das ist dann ganz klar. Ja.
Wir hatten uns da unterhalten und die Tochter von denen war so süß, weil er hatte gesagt, ja, 450 und sie so, ach, das ist aber nicht viel. Und da hat er sie mal aufgeklärt, dass wenn die Erwachsenen sich mit so Beträgen beschäftigen, es dann 450.000 sind und nicht 450 Euro. Ja.
Ja,
das war eigentlich ganz nett von der Kleinen, schön, weil sie hat gesagt, so viel Taschengeld hättest du auch, dann willst du ein Papa das Haus kaufen. Das war eigentlich schon süß, ja.
Ah, schön wär's. Ja, ja.
Und nicht so selbst Kaltmiete wäre eigentlich fast noch geschenkt für diesen Bunker. Ja. Aber beziehungsweise ist geschenkt, ja.
Ja.
Für das Haus, ja.
Ja.
Na okay, wieder zurück zu.
Es gibt Städte, da kannst du gerade mal für den Betrag eine Garage mieten. Also es ist von daher gesehen.
Also, das könnte London, könnte das fast zutreffen, ja.
Ja,
das meinst du jetzt Euro oder 1000?
Nee, ich rede jetzt Euro, 450
ja,
Euro.
Ja, okay, nee, da ist London sogar noch um einiges.
Da gibt es in Deutschland ja auch Gebiete, wo das fast schon der Standard ist.
Ja,
ja, aber dann gab es heute noch eine Neuigkeit, wo ich gedacht habe, okay, die ist kurz vor der Sendung hier durch meinen RSS-Reader geploppt. Apple arbeitet angeblich an einem Schlüsselfinder, Finder, wie man es auch nennen mag. Und das dachte ich, 1. April ist doch schon lange vorbei.
Ja.
Irgendwie verspätet den Artikel veröffentlicht, irgendwie das Datum falsch eingestellt, etc.
Ich glaube, es wäre günstiger für Apple, einen dieser Hersteller zu kaufen, als sowas selbst zu entwickeln.
Ja, jedenfalls soll er den Codenamen B389 haben und der Arbeitstitel nennt sich Apple Tech. Ist jetzt auch nicht weit hergeholt, ne? Warum auch nicht? Und viel ist darüber noch nicht bekannt. Es ist noch nicht mehr bekannt, wie der von der Bauform aussehen soll, wie die Befestigungsmöglichkeiten aussehen sollen. Jedenfalls soll der dementsprechend dann letztendlich in einer separaten App zusammen mit mein iPhone, mein iPad, mein Mac finden, auftauchen.
Mein Auto, mein Haus, meine Frau.
Genau, so ungefähr. Und soll dann quasi auch andere Objekte logischerweise wiederfinden als nicht nur das iPhone oder das iPad. Und theoretisch klingt das ja ganz interessant, dass man dann halt auch alles mit diesen Dingern versehen kann.
Aber welchen Mehrwert würde das Ding von Apple bieten im Vergleich zu diesem Riesenangebot, den es im Markt auch durchaus von guten Trackern schon gibt, ja?
Ja, es gibt ja den Marktführer, sage ich jetzt mal, das ist die Firma Tile, die da ja am Markt ist, die jetzt ja auch neue Produkte rausbringen wird, die jetzt nicht mehr so, oder die glaube ich sogar schon Produkte raus haben, wo man die Batterien austauschen kann, weil früher war ja dann ein großer Kritikpunkt darin, dass die Batterien fest verbaut sind.
Genau.
Dann gab es ja Konkurrenzprodukte, die dann austauschbare Batterien hatten, die aber vom Feature-Set nicht so ganz auf der Höhe waren wie der Tile.
Der Formfaktor riesen, ja, groß.
Ja, oder so, ja. Genau. Und wie gesagt, Tile ist ja jetzt auch wirklich am Pushen und die machen ja einiges. Und ich glaube, es wäre einfacher, wenn sie das wollten, dass sie wirklich den Laden kaufen und dann ist gut. Deswegen klang dieser Bericht und diese Gerüchte um einen eigenen Keyfinder sehr kurios. Und ich sehe auch so, Apple verabschiedet sich ja auch von diesem kleinteiligen Zubehörmarkt. Ich meine, sie haben diese ganze Netzwerkgeschichte eingestellt. Es gibt keine AirPod Extreme mehr oder eine AirPod im Allgemeinen gibt es nicht mehr. All diesen Zubehörmarkt verlässt jetzt Apple. Das Einzige, was sie wirklich noch machen, sind im Endeffekt Taschen und Sleeves und Armbänder für Apple Watches, was noch ein großer Markt ist bei Apple. Aber sonst haben sie doch kaum noch Zubehör im Sortiment. Und dann wollen sie jetzt mit sowas anfangen, dass das passt eigentlich gar nicht zu der jetzigen Struktur von Apple. Weiß ich nicht. Also, halte ich für sehr komisch, das Ganze.
Ja, vor allem mit welchem Mehrwert willst du da rein? Oder was sollte der Grund sein, warum du als Apple jetzt so ein Produkt auf den Markt bringst?
Ja.
Also,
Ich weiß es nicht. Es passt irgendwie nicht. Also ich meine, Apple wird uns dann, wenn das Ding irgendwann rauskommen soll, natürlich auch wieder demonstrieren, wofür man das und was man da alles Tolles mit machen kann. Aber es müsste sich natürlich auch noch ein bisschen von der Masse abheben und es müsste mehr können, als es dieser Teil kann. Weil, wozu?
Ja, ja, das ist halt die Frage. Was?
Der Markt ist besetzt, den gibt es schon.
Ja, okay, das hat Apple jetzt auch nicht gehindert, ein Smartphone auf den Markt zu bringen. Aber die Frage ist halt, was bietet das Ding als an Mehrwert?
Ja gut, das Smartphone hat Apple ja neu interpretiert und was ganz anderes rausgemacht im Endeffekt.
Ja klar, aber kann es das Ding mit so etwas machen?
Genau, das ist die Frage, wie Apple das umsetzt und was sie daraus machen, ganz klar. Ja. Und ich weiß es nicht, also ziemlich obskure Nachricht. Na, schauen wir mal. Und vor allen Dingen, wie positionieren sie es preislich? Das ist ja auch die Frage. Ja. Weil wenn du deine Geräte, deine Objekte dementsprechend mit so einem Sender versehen willst, dann brauchst du wahrscheinlich auch mehr davon, logischerweise. Und wie betreten sie den Markt? Mit was für einer Preisvorstellung?
Weißt du, wie dieses Teil preislich liegt?
Da gibt es auch verschiedene Preiskategorien, kann ich aber nicht sagen, aber relativ günstig, relativ preisangenehm, wo man sagen könnte, okay, kann man machen, ist in Ordnung. Aber ich habe mich da nie so ganz stark mit auseinandergesetzt. Keine Ahnung.
Klicken wir uns doch mal durch die Webseite, würde ich sagen. Das Slim Einzelpack, 35 Euro.
Okay. Ja.
Okay. Der Teil Made kostet 25 Euro. Teil Pro, da gibt es auch noch unterschiedliche. Auch 35 Euro. Der Slim 35 Euro. Okay. Das sind natürlich auch schon Preise. Ja. Da könnte Apple natürlich auch was mit verdienen. Ja.
Wenn man bedenkt, was da an wirklichen Wert an Hardware drinsteckt, das sind Centbeträge, ist das natürlich in Ordnung, aber so ein Teil lebt natürlich auch von der Software und von der ganzen Sache, die dahinter existiert.
So ein Teil.
So ein Teil, ja, ja. Ja, aber wie gesagt, 35 Dollar oder was, wenn man jetzt einen Schlüssel damit absichert oder einen Rucksack etc., finde ich das noch in Ordnung. Hm. Die Dinger funktionieren ja auch ganz gut. Also man hört ja da sehr viel Positives drüber.
Ja, die haben auch, glaube ich, einige Podcasts in der Vergangenheit schon gut gesponsert, ja.
In Deutschland ist mir da nichts unter die Füße gekommen.
US jetzt,
US. US, ja, okay, das kann sein, ja, ja.
Wobei, ja. Ich hatte gerade den deutschen, oder die deutsche Version der Seite, ist eigentlich ganz gut gemacht, ja. Keine Ahnung, inwieweit die da eventuell auch an Sponsoring in Deutschland Interesse haben, beziehungsweise eventuell ihre Fühler ausgestreckt haben, weil da bei deutschen Podcasts ist mir jetzt das bewusst noch nicht irgendwo aufgefallen, ja, dass sie da was machen.
Nee, ist mir auch noch nicht. Und ja, mal gucken. Ja, tja, interessant. Mal gucken, was Apple da bringt oder auch nicht bringt.
Ja.
Bin gespannt. Gut. Aber ich hätte da noch einen kleinen Tipp, den ich abgeben möchte. Ich habe zwar heute kein Gadget an sich, aber ein Tipp, wie man AirPods, Ohrstöpsel in ihr Kopfhörer vernünftig, ordentlich, sachgemäß, ohne die Stöpsel zu vernichten oder irgendwelche Schäden dran vorzunehmen, wie man sie vernünftig reinigen kann. Das ist ja immer so eine Sache. Mit der Zeit setzen sich in den Öffnungen, in den Gittern ja Partikel ab, wie auch immer, im schlimmsten Fall Ohrenschmalz, was auch immer. Also alle möglichen Dinge. Ich will jetzt hier nicht ins Detail gehen. Jedenfalls, je länger man in ihr Kopfhörer verwendet, je schneller können sie oder je mehr verdrecken sie. Das liegt in der Natur der Sache. Und da gab es ja eine Menge Tipps. Der wohl valideste Tipp war immer, dass man diese Patafix-Geschichten von der Firma Uhu nimmt, not sponsored. Und das sind im Endeffekt ja so Klebestreifen, die man an die Wand hängt, um Poster zum Beispiel aufzuhängen. Das ist ja dieses Patafix-Zeug ganz beliebt. Dieses Patafix hat aber einen Nachteil. Je nach Temperatur, die vorherrscht, also im Sommer zum Beispiel, haben die das Problem, dass die bei einigen Anwendern, die ihre AirPods damit gereinigt haben, Partikel von dem Patafix im Kopfhörer hängen blieben. Und das hat sich da nicht so etabliert. Das sind so die Anfänger, die mit Patafix ihre AirPods reinigen, sage ich jetzt mal. Mittlerweile wird ja durch die Szene ein Produkt getrieben, was eigentlich für die Reinigung von Schreibmaschinen gedacht ist. Schreibmaschinen verwendet man ja heute kaum noch, aber es gibt noch dieses Reinigungsprodukt, also um die Typenräder, um die Stempel von der Schreibmaschine sauber zu machen oder um zum Beispiel auch konventionelle Stempel an sich, also die klassische Stempel, die man ins Stempelkissen drückt, um die zu reinigen, weil auch im Stempel können sich natürlich Partikel absetzen, getrocknete Tinte, irgendwelche Fusseln vom Stempelkissen etc. Und um die vernünftig sauber zu bekommen, braucht man halt ein Reinigungsmittel oder eine Reinigungshilfe letztendlich. Und da gibt es ein Produkt von der Firma Läufer. Läufer ist ein Hersteller von Schreibwaren jeglicher Art. Das ist ein Typenreiniger, also dementsprechend vom Typenrad einer Schreibmaschine abgeleitet und nennt sich Typutz. Toller Name. Und das Ding gibt es immer noch, gibt es auch auf Amazon und es ist nichts weiter als ein Naturkautschuk-Produkt. Und in diesen Naturkautschuk-Klotz drückt man dann quasi die AirPods rein und bewegt sie ein bisschen hin und her. Und an diesem Kautschuk bleiben alle Fremdpartikel hängen, die nicht in die Öffnungen der AirPods gehören. Und dann bleibt der ganze Kniest in dem Kautschuk kleben. Und das Schöne daran ist, dass dieser Kautschuk auch mehrfach verwendbar ist. Und dass der Kautschuk an sich auch nicht in den AirPods hängen bleibt. Also es ist wirklich ein hochwertiges Produkt letztendlich und auch temperaturresistent. Also der gilt sowohl bei niedrigen Temperaturen als auch bei hohen Temperaturen im Sommer oder erhöhten Temperaturen, erhöhten Außentemperaturen. Also von daher ist das ein über das ganze Jahr einsetzbares Reinigungsprodukt. Und er wird in einer kleinen Plastikbox geliefert, dass man ihn auch wieder verschließen kann und dass er dann halt nicht von irgendwelchen anderen Dingen verschmutzt. Also ist dann geschützt in einer kleinen Plastikbox. Und wie gesagt, man kann das Ding mehrfach verwenden. Also da ist einiges machbar, was die Reinigung der AirPods oder allgemein von Ohrstöpseln angeht. Müssen ja nicht nur die AirPods sein. Das Problem haben ja alle anderen Hersteller auch. Und preislich 4,42 € gerade auf Amazon. Von daher denke ich, No-Brainer. Funktioniert aber doch gut.
Ich glaube, so wie so eine Knetmasse, ja?
Das ist wie eine Knetmasse, die aber ja, okay, eine hohe Klebe Funktion hat, dass natürlich auch die Fremdpartikel hängen bleiben.
Dann habe ich, glaube ich, sogar mal in irgendeinem Shopping-Werbeformat mal Werbung für sowas gesehen, ja.
Ja, das ist jetzt, wie gesagt, speziell wohl für den Schreibbereich oder Typenräder, aber das macht man ja heutzutage auch nicht mehr.
Seltenst. Also meine letzte Schreibmaschinenerfahrung ist schon länger her, ja.
Ja, aber wie gesagt, die Produkte werden noch produziert.
Ja, aber das Ding habe ich mir gerade mal auf meine Amazon-Liste gesetzt, ja.
Ja, so ist das, wie gesagt. Ich habe es selbst getestet und es funktioniert sehr, sehr gut.
Ja. Das wird bei Gelegenheit mal getestet, ja.
Ja. Ja, du. Da gibt es ja die tollsten Dinge, die man so im Netz liest etc. Und das habe ich auch auf dem Blog gelesen, da hat sich da jemand zu geäußert. Und da habe ich das jetzt selbst ausprobiert und muss sagen, es funktioniert wirklich und besser als diese Patafix-Geschichte von Uhu, obwohl die etwas günstiger sind, aber die Dinger kannst du auch nicht mehrfach verwenden und das Ding kannst du halt mehrfach verwenden. Das ist das Schöne daran. Jo. Gut. Dann war es das zu meinem Tipp.
Und ich habe gerade einen Schluck aus meinem Becherchen getrunken.
Ja, wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Oder wie war das?
So ungefähr, genau. Wer hat in meinem Bettchen gelegen?
Ja, so, dann haben wir es doch, denke ich, für die Woche, oder?
Ja, also ich hätte jetzt nichts mehr irgendwie noch hinzuzufügen.
Okay. Es gab noch einen sehr tollen, positiven Hörerkommentar. Wir haben einen neuen Hörer gewonnen. Ich hoffe, wir haben mehrere Hörer neu dazu gewonnen. Aber der hat sich natürlich auch dazu schriftlich geäußert. Der fand unsere letzte Sendung sehr schön. Ich weiß gar nicht, was daran so besonders war. Da haben wir, glaube ich, sehr wenig über Technik gesprochen. Vielleicht fand er sie deswegen so schön. Ich weiß es nicht. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber er fand die letzte Sendung besonders gut. Da hat er uns einen ausführlichen Kommentar zu hinterlassen. Fand ich super, dass sich dann auch mal ein neuer Hörer schriftlich zu Wort meldet. Ja, können übrigens auch alle anderen tun, keine Frage. Auch Stammhörer dürfen sich gerne zu Wort. Genau. Wenn jeder einmal darf, dann hätten wir aber einiges zu lesen, du.
Ja, das muss ich über die verschiedenen Folgen dann verteilen.
Ja, so ist es. Gut, okay. Dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder. Mhm. Wir wünschen unserer werten Hörerschaft frohe Ostern. Ein wundervolles Wetter. Das soll ja klappen mit dem Wetter, glaube ich. Ich hoffe es.
Ja. Da wird viel im Arbeiten, im Garten gearbeitet.
Ja, gut. Auch nicht schlecht. Ja, und wie ich eben schon sagte, frohe Ostern und dann bis nächste Woche.
Genau, tschüss.
Tschüss.